Aufzeichnungen. Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
Also, der Kamerad Horn hat hier eben ganz richtig betont, dass zunächst mal eine geistig-seelische Aufrüstung notwendig ist und dass dann die militärische ganz von alleine kommt. Aber erstmal muss der Mensch, der Soldat sein oder werden soll, der junge Mensch und auch die Älteren, soweit sie sich dazu bekennen, die müssen zunächst erstmal wieder wissen, wofür, warum, wieso und weshalb.
Ja, richtig. Herzlich willkommen zu dieser Episode des IFS-Podcast. Etwas ungewöhnliche Stimmen hier. Gerade haben wir einen kleinen Ausschnitt gehört aus einer Gruppendiskussion im Rahmen der sogenannten Heimkehrerstudie aus den 1950er Jahren. Und ich erzähle gleich noch etwas mehr, warum dieser Ausschnitt am Beginn des Podcasts. Aber auch meine Stimme ist ja eigentlich nicht die übliche hier. Almut Poppinger, die ansonsten diesen Podcast meistens moderiert, hat mir netterweise das Mikrofon überlassen. Kai Dröge ist mein Name. Ich war lang Mitarbeiter und bin heute Permanent Fellow am Institut für Sozialforschung. Wir schauen ja in diesem Jahr zurück auf 100 Jahre Institutsgeschichte. Natürlich ist es so, dass der Blick dabei oft vor allem auf die gesellschaftstheoretischen Beiträge des Instituts gerichtet wird. Und das ist ja auch richtig so. Aber trotzdem sollte man, finde ich, nicht übersehen, dass das Institut eben immer auch ein Ort war, an dem empirische Sozialforschung betrieben wurde. Und dass es auch ganz wesentlich mit dazu beigetragen hat, dass sich empirische Sozialforschung und speziell auch qualitative Sozialforschung in Deutschland etabliert hat. Ich finde hier vor allem eine methodische Innovation aus dem Institut besonders interessant, nämlich die Methode der Gruppendiskussion, aus dem wir auch am Anfang schon ein kurzes Beispiel gehört haben. Es ist ja schon etwas seltsam, dass das Institut nach seiner Wiedererrichtung in Deutschland nicht wie alle anderen Umfrageforschung gemacht hat oder zumindest normale Interviews durchgeführt hat oder so, sondern doch diese sehr spezielle Methode der Gruppendiskussion entwickelt hat. Und wir werden ein wenig schauen, was die Motive dahinter waren, die Ideen dahinter und welche Spuren das in der deutschen Methodenlandschaft hinterlassen hat. Und nicht zuletzt dazu habe ich dann noch Ralf Bonsack befragt, den heute wohl wichtigsten Vertreter der Gruppendiskussionsmethode in Deutschland. Wenn wir die 1950er Jahre in Deutschland zurückschauen, dann war das, was wir heute eigentlich als empirische Sozialforschung kennen, damals erst im Aufbau. Es gab natürlich so die klassischen Sozialstatistiken, es gab auch etwas Marktforschung, aber nun kam vor allem ein neues, wichtiges Feld dazu, nämlich die sogenannte Meinungsforschung, vor allem auch im Hinblick auf politische Meinung und Einstellung. Ich denke, das ist nicht sehr überraschend, wenn man sich ein wenig die damalige Situation vor Augen führt. Das nationalsozialistische Regime war ja erst vor wenigen Jahren zusammengebrochen und wir hatten noch eine sehr junge Demokratie in der Bundesrepublik. Und da war natürlich das Interesse sehr groß zu erfahren, wie denn die politischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung sind. Welche Rolle spielen autoritäre Orientierung beispielsweise noch, also das Führerprinzip etc.? Welche Rolle spielte der Antisemitismus und so weiter? Es ging irgendwie letzten Endes um die Frage, ob man mit dieser Bevölkerung eigentlich eine funktionierende demokratische Gesellschaft aufbauen kann. Und das war natürlich nicht zuletzt auch für die Alliierten von großem Interesse. Und das waren hier vor allem die amerikanischen Organisationen, die dabei sehr auf Meinungsforschung gesetzt haben und auch entsprechende Studien finanziert haben. Als die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung dann Ende der 1940er Jahre aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrten, kamen sie mit ähnlichen Fragen eigentlich.
Aber ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie.
So Adorno später in einem Radiobeitrag über das Thema Aufarbeitung der Vergangenheit. Das Institut hatte ja schon in den USA umfassend zum Thema Autoritarismus und Antisemitismus geforscht und natürlich wollten sie jetzt auch in Deutschland untersuchen, wie verbreitet und wie tief sitzend diese Orientierung in der hiesigen Bevölkerung sind. Und auch ganz praktisch ging es darum, für Re-Education und so weiter irgendwie nach Ansatzpunkten zu suchen, um die Demokratisierung der deutschen Bevölkerung zu fördern. Es gab ja schon mal eine Podcast-Folge hier zu dem wichtigen Schwerpunkt Autoritarismusforschung im Institut vor circa einem Dreivierteljahr mit Michael Becker und Dirk Braunstein, moderiert von Almut Poppinger, kann ich nur empfehlen. Was Methoden und Vorgehensweisen betraf, so hatten die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung, die aus dem Exil zurückkamen, hatten ja in den USA sehr avancierte Methoden empirischer Sozialforschung kennengelernt und hatten damals auch dadurch auch durchaus einen gewissen Vorsprung vor einigen anderen sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten, die um diese Zeit in Deutschland gegründet wurden. Allerdings war ihre Haltung gegenüber diesem stark positivistischen Empirismus der US-amerikanischen Sozialforschung ja bekanntermaßen auch nicht unkritisch. Ja. Legendär ja etwa die Auseinandersetzung zwischen Adorno und Paul Lazarsfeld im Rahmen des sogenannten Radioprojekts an der Universität Princeton, für das Adorno ja in die USA gegangen war. Als Horkheimer und Adorno dann nach Deutschland zurückkehrten, da wollten sie hier eben auch empirische Sozialforschung auf der Höhe der Zeit etablieren, aber eben durchaus in einer eigenen Form, nicht direkt in Fortsetzung der Methoden, die sie in den USA kennengelernt hatten. Und diese Methode der Gruppendiskussion, die in der Frühphase der Forschung im Institut nach dem Krieg eine zentrale Rolle gespielt hat, das war eben genau Ausdruck davon. Man schloss hier einerseits an eine US-amerikanische Tradition der Public Opinion Research, also der politischen Meinungsforschung, aber entwickelte eben methodisch eine sehr eigene Form, einen sehr eigenen innovativen Zugang. Ein wesentlicher Grund für diese ungewöhnliche Herangehensweise lag in der Ausgangsüberlegung, dass es in der deutschen Bevölkerung starke psychologische Abwehrmechanismen gegen die eigene Verstrickung in den Nationalsozialismus gäbe, dass es deswegen eben besondere Methoden bedürfe, um diese Sperren zu durchbrechen. Hören wir Ralf Bonsack dazu.
Die Idee war ja, dass in der Auseinandersetzung mit anderen und auch gerade deren Widerstand gegen die eigenen Aussagen sozusagen dann etwas psychoanalytisch argumentiert an die Oberfläche gebracht wird, was im individuellen Bewusstsein da ist, aber sonst nicht artikuliert wird.
Das war dann auch gleich das erste große Projekt nach der Wiedereröffnung des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, eine groß angelegte Studie zu den politischen Einstellungen der deutschen Bevölkerung mit insgesamt fast 140 Gruppendiskussionen oder wie man damals auch sagte, Gruppenexperimenten, die in den verschiedenen westlichen Besatzungszonen durchgeführt wurden mit weit über 1000 beteiligten Personen. Leider sind aus dieser frühen Studie keine Audioaufnahmen mehr vorhanden. Man hat vermutlich einfach die Tonbänder wieder weiter verwendet, nachdem alles transkribiert war. Aber im Archiv des Instituts finden sich noch Tonbänder aus einer anderen Untersuchung, bei der es um ähnliche Themen ging, nämlich die sogenannte Heimkehrerstudie aus der zweiten Hälfte der 1950er Jahre. Das war eine Studie mit ehemaligen Soldaten, die aus russischer Gefangenschaft nach Deutschland zurückkehrten und die man hier auch in Gruppendiskussionen eben zu ihren politischen Einstellungen befragt hat. Und aus dieser Studie stammt dann auch das Beispiel am Anfang dieses Podcasts. Die Ergebnisse der Untersuchung waren übrigens politisch so brisant, dass damals der Heimkehrerverband erfolgreich gegen die Veröffentlichung opponiert hat. Und erst jetzt, gerade vor ein paar Monaten, ist am Institut ein Projekt gestartet, in dem Stefan Lessnig, Michael Becker und Dirk Braunstein jetzt die Veröffentlichung dieser Ergebnisse angehen wollen, nach ein bisschen rekonstruieren, wie damals die Publikation dieses großen Projektes eigentlich verhindert werden konnte. Aber hören wir doch jetzt noch mal etwas weiter in die Gruppendiskussion hinein, die am 3. Mai 1957 in Hamburg stattgefunden hat.
Ja, wie soll das denn die Partei aussehen? Welches Programm müsste sie haben, die nun also ihren Vorstellungen entspricht?
Das auch nicht. Das ist die Schwierigkeit.
Ja, das ist aber die
entscheidende
Frage.
Welche Partei würde wohl ideal sein? Das ist es, genau wie der Demokratie. Wo gibt es den Idealzustand?
Da muss man fragen, wie sind diese Parteien...
Herr Kamrat Müller. Da muss man fragen, wie sind diese Parteien entstanden? Die Parteien, die wir heute haben, sind befohlen. Es sind ja zum Teil, wo man in diesen großen Parteien Männer, die früher auch schon mal alle da waren.
Befohlen von wem, Kommandant Müller?
Bitte?
Befohlen
von der Besatzungsmacht. Ihr müsst hier wieder in diesem Raum Parteien gründen. Mhm. Ne? Und dann wurden alle Parteiführer, die früher schon in diesen Parteien tätig gewesen sind, heute haben sie zum Teil einen anderen Namen, die CDU gab es früher nicht, aber Zentrumleute und so weiter, die wurden hier hingesetzt, so gegründet Parteien. Das ist auch nicht aus dem Volke gewachsen.
Ja, was meinen die anderen Kameraden dazu?
Es fehlt uns eine Partei, die aus dem Volke heraus gewachsen ist.
Ja, also so, das wäre eine Beschreibung dafür oder eine Antwort auf die Frage, wie müsste die Partei nun aussehen, die ihren Vorstellungen entspricht? Ich meine, da kommen wir
es muss doch eine große Partei, also eine große Volksbewegung sein, die die anderen auf unruhig macht.
Mit was?
Und ja, mit was nicht? Das ist ja
gar nicht. Wenn ich das Resümee da zusammenfassen darf, dann möchte ich nur sagen, wir schwimmen im Augenblick in der gleichen Zeit wie etwa vor 30 Jahren.
Ja.
Auch da war es 25 bis 27 so und später, dass auch dort eine Partei die andere auffressen wollte, bis dann da einer kam und eine Volksbewegung zustande bringen konnte. Und so müsste es auch wieder sein. Es muss nur rechtzeitig die Bremse gezogen werden können, dass diese Partei auch eine Volkspartei bleibt und nicht eine Diktatur wird, die so ausartet, wie sie in den letzten Jahren der
zwei große Parteien.
Ja, ich glaube,
wir dürfen die Frage. Ja, man hört, es geht hier wirklich hoch her in diesen Diskussionen. Aber das ist genau diese Dynamik in der Gruppe, die man ja mit diesem Instrument erzeugen wollte und wo die Beteiligten sich dann gegenseitig befeuern und auch Sichtweisen äußern, mit denen man in einem Einzelinterview vermutlich vorsichtiger wäre und schon gar in einer Fragebogenuntersuchung. Also eigentlich haben diese Gruppendiskussionen sehr gut funktioniert. Aber sie werfen natürlich auch einige Fragen auf. Und die wichtigste Frage ist wohl, ja, womit haben wir es denn hier eigentlich zu tun? Welche Art von Meinung kommt denn hier eigentlich zur Sprache? Wir sehen ja auch an diesem Beispiel, wie sich die Sprecher hier wechselseitig ergänzen, unterstützen, aufeinander aufbauen und so quasi arbeitsteilig, könnte man fast sagen, eine bestimmte Sichtweise entwickeln. Und da muss man sich natürlich fragen, haben wir es denn jetzt hier wirklich noch mit individuellen Sichtweisen zu tun, die verdrängt sind und dann in dieser Situation zur Sprache kommen? Oder ist das nicht irgendwie etwas anderes? Sind das nicht eher kollektive Orientierungen? Und daran knüpft sich dann wieder die nächste wichtige Frage, nämlich ob das etwas ist, was eigentlich in dieser Situation erst entsteht, also quasi ein Artefakt der Methode. Oder haben wir es hier eben mit tatsächlich kollektiven Orientierungen zu tun, die aber auch außerhalb dieser Diskussion relevant sind. Zu dieser Frage der Emergenz nochmal Ralf Bonsack.
Zur Emergenz würde ich zustimmen, aber diese Emergenz bezieht sich nicht darauf, dass hier etwas Neues produziert wird. Die Emergenz bezieht sich darauf, dass das, was man an gemeinsamen Erleben hat, zur Artikulation gebracht wird. Also es ist eine Emergenz da. Nur man darf diese Emergenz, die dann letztendlich, wo die Leute dazu kommen, den gemeinsamen Nenner zu finden, das gemeinsame Erlebnisschichten zu finden, darf man nicht verwechseln mit einer Emergenz, die dann, wo dann ständig was Neues produziert wird. Das war immer der Fehlschluss. Es emergiert was völlig Neues, aber es emergiert im Grunde nur das, was bei allen am gemeinsamen Wissen da ist und aber erst auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden muss. Und das ist ja auch der Prozesscharakter, den wir immer wieder in den Gruppendiskussionen beobachtet haben.
Hier sieht man jetzt schon auch eine entscheidende Weiterentwicklung der Gruppendiskussionsmethode. Es geht eben nicht mehr so sehr um individuelle Meinungen oder Sichtweisen, sondern um das, was Werner Mangold dann die Gruppenmeinung genannt hat. Werner Mangold, haben wir schon gehört, er war nämlich der Diskussionsleiter in den Ausschnitten, die ich eben vorgespielt habe. Er hat letztlich eine ganz entscheidende Rolle dafür gespielt, dass und wie die Gruppendiskussionsmethode sich in Deutschland dann weiterentwickelt hat. Mangold war Mitarbeiter im Institut und hat hier 1960 mit einer Arbeit zum Gruppendiskussionsverfahren bei Adorno promoviert. Danach ist er dann nach Osnabrück und dann später an die Universität Erlangen-Nürnberg berufen worden und dort ist Ralf Bonsack ihm dann schließlich begegnet.
Die Gruppenmeinung, der Begriff ist dann Mangold ja überhaupt erst kreiert, die Gruppenmeinung. Also und das war im Grunde auch dann schon der entscheidende Kick, also im Unterschied zum Pollock, ne, zu dem Gruppenexperiment. Also man konnte ja sehen, die Pluralität von Milieus, die halt ins Auge sprang. Und zwar so, dass die Leute halt quasi an bestimmten Punkten euphorisch auch gemerkt haben, die Gruppen, dass sie jetzt da in Übereinstimmung waren. Die Fokussierung auftreten, wenn sie merken, aha, das ist ja genau das, was der andere erzählt hat, genau das, was ich eigentlich auch kurze Zeit erzählen wollte. Ja, das war ja auch das, was Mungo fasziniert hat. Das war genau da schon angelegt. Also was ich sagte jetzt, Gemeinsamkeiten der Erlebnisgeschichte, diese Mannheimische Begriff, der ist mir sofort durch den Kopf gegangen, als ich Mungos Transkript hier gelesen habe.
Hier kommt jetzt ein weiterer Name aus dem Umfeld des Instituts ins Spiel, nämlich Karl Mannheim. Mannheim hat meines Wissens selbst nicht mit Gruppendiskussionen gearbeitet, aber seine Wissenssoziologie und vor allem das Konzept des konjunktiven Erfahrungsraums, das ist dann später für Bronsack sehr wichtig geworden, um die Methode weiter auszubuchstabieren. Ich will hier nicht in die Tiefe gehen. Es ist einfach die Idee, dass eben diese kollektiven Orientierungen, die in einer Gruppendiskussion zur Artikulation kommen, dass die nicht in dieser Situation entstehen, sondern ihr Fundament in geteilten Erfahrungen haben, die dann beispielsweise für eine Generation, für ein bestimmtes Milieu oder eine andere Gruppe prägend sind. Wie gesagt, ich will das nicht weiter vertiefen, wollte nur ein bisschen die Richtung andeuten, die die Gruppendiskussionsmethode weiter genommen hat. Am Institut selbst wurde dann ab den 1970er Jahren eher mit anderen Methoden geforscht. Gruppendiskussionen sind auch immer mal wieder zum Einsatz gekommen, unter anderem auch in einem Projekt Anfang der 2000er Jahre, an dem ich auch beteiligt war, ein DFG-Projekt mit Sigurd Neckel und Irene Somm über Fragen der Leistungsgerechtigkeit. Aber insgesamt muss man sagen, dass im Institut eine große Methodenpluralität herrscht und dann die Gruppendiskussionsmethode speziell eher an anderen Orten weiterentwickelt wurde. Ja, ich hoffe, dass das für euch und für Sie ein interessanter Einblick in einen Teil der Institutsgeschichte war, der sonst oft nicht so im Zentrum steht. Ich habe hier natürlich nur einen Aspekt herausgepickt, eben diese eine Methode. Man könnte natürlich noch viel mehr sagen über die Geschichte der empirischen Forschung am Institut. Hier nur vielleicht ein kurzer Verweis auf einen Artikel von Stefan Voswinkel zu diesem Thema in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Westend, wo er sich eben auch ein wenig mit der Geschichte der empirischen Forschung am Institut beschäftigt hat. Gerade erschienen in der Ausgabe 2 2023. Abschließend möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken. Das ist zunächst mal Dirk Braunstein und Maischa Gehlhardt aus dem Institutsarchiv, die mir Zugang zu den Materialien ermöglicht haben. Das ist natürlich dann Ralf Bronsack für seine spontane, unkomplizierte Bereitschaft zu diesem interessanten Gespräch. Und Ihnen und euch auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ade.